So, liebe Freunde, heute ist Freitag, der 17. Mai und in das Logbuch unseres Lebens trage ich heute ein Tildo Lindemann und die Rückkehr der Peniskanone.
Ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
Naja, täglich stimmt gerade nicht. Wir sind gerade jeden Freitag da, aber bald, es dauert nicht mehr lange.
Ja, es ist wie wenn...
Wir haben intern schon einen Countdown, da sind wir wieder jeden Tag da.
Okay, aber wie gesagt, es ist wie wenn man Bundeskanzler ist, ist man immer Bundeskanzler. Wir sind im Moment täglicher Podcast AD, aber wir sind auch täglicher Podcast in Spe. Und es gibt auch wirklich schon ein Datum und zwar genau eine Woche vor Beginn der Fußball-Europameisterschaft.
Das ist kompliziert für mich. Wann beginnt die denn?
17. Juni oder so,
14.
ich ganz genau
oder?
Weiß, Alter. Es ist ja definitiv. Also
14. weil am 18. fahre ich ja ins Stadion, da sehe ich ja Cristiano Ronaldo in Leipzig.
Ja, 14. kann gut sein. Und da muss man jetzt nur noch 7 Tage abziehen und dann weiß man, obwohl, warte mal, das ist ja dann.
Der 7.
Der 7. das kann eigentlich fast nicht sein. Ich glaube,
das Freitag?
Ist
ja, der 3.
Ich gucke jetzt doch nochmal.
Der 3. Juni, Montag. Da geht's wieder los hier.
Ja.
Wenn das nicht stimmt, ey, wirklich, alle sind sowieso schon sauer. Sagen, das ist wirklich so eine riesen Enttäuschung wie Eltern, die immer was versprechen, dann machen sie es nicht.
Wir machen das schon. Und das ist jetzt nicht so wie mit den Nasenhaaren, also diese sogenannten tödlichen Nasenhaare. Das, also wir senden wieder täglich und wir, erst noch mal, was, welcher war es?
3. Juni.
3. Juni und es wird ja auch höchste Zeit, wie gesagt, Fußball-Europameisterschaft, dann das Superwahljahr. Ich habe letztes Mal nachgeguckt, 109 Wahlen weltweit. Und davon allein 218 in Deutschland, 407 in Berlin. Also wir haben da einiges zu tun. Es gibt unglaubliche Gerüchte zum Beispiel, dass Luke Mockridge und
dass die sich aufstellen lassen?
Ines Agnoli, dass die zusammen in Sommerurlaub fahren.
Ich war noch bei der Politik, da hätte ich mich auch gefreut.
Also dass die sich aufstellen lassen?
Ja.
Für welche Partei würde Luke Mockridge antreten?
Oh Gott, FDP.
FDP als Jungunternehmer.
Ja.
Und Ines Agnoli für...
Ines? Entweder selber eine machen, so wie Sarah Wagenknecht.
Mhm.
Nochmal ganz von vorne anfangen.
Ja.
Und ansonsten Ines, na grün.
Grün, okay. Schön, dass wir das auch noch kurz klären konnten. Also, wie gesagt, es gibt wahnsinnig viel zu tun, demnächst auch wieder täglich. Im Moment habe ich so ein bisschen Fallback oder so eine Retraumatisierung. Ziemlich genau vor einem Jahr ist das Thema Rammstein in unser Leben getreten. Ziemlich vor genau einem Jahr haben wir auch diesen Podcast hier bekommen. Also da war es natürlich ein Glücksfall. Also
ja.
Um zu starten ist sowas immer wunderbar. Für die Betroffenen natürlich weniger. Und jetzt wird das Thema gerade wieder hochgespielt, weil erstens Rammstein wieder auf Tournee ist, zweitens es einen Podcast gibt.
War Zero.
NDR und Süddeutsche Zeitung. Und dann haben wir uns noch diese Dokumentation über Christian Scherz angeguckt, den Medienanwalt. Da geht es natürlich auch viel um Till Lindemann, weil der von seinem Kollegen Bergmann, mit dem er die Kanzlei hat, vertreten wird. Und ja, ich weiß nicht so ganz genau,
finde ich immer einen guten Ansatz. Weißt
soll
du warum?
Es bedeuten?
Mhm. Weil die Leute, die dir immer mit dem kompletten, dass sie es richtig wissen, anfangen, den traue ich nicht.
Also mein Highlight in dem Podcast war die Tatsache, dass Till Lindemann mit einem Kollegen, der ihm auch Frauen beschafft haben soll, auch so einen Online-Sex-Versand haben. Und da ist derzeit der Tildo.
99 Euro nur.
Ja, da gibt es den Tildo zur
Zeit. Und habe ich raufgeklickt oder nicht?
Na klar. Also das fand ich schön, dass Till Lindemann, diese bettelarme Musiker, noch nebenbei, also dass er den halben Prenzlauer Berg aufgekauft hat zu Zeiten, als die Immobilienpreise noch im Keller waren, das wusste ich, aber dass er Tildos verkauft, wusste ich nicht. Aber
Schnaps glaube ich auch noch, ne?
Ja, ansonsten hält sich dieser Podcast für mich aber so vom Erkenntniswert extrem in Grenzen. Also
Okay. Hast
du irgendwas Neues erfahren können, dürfen?
Ich bin dafür nicht angetreten, was Neues zu erfahren. Ich glaube, das unterscheidet uns beide schon mal.
Du wolltest einfach nur scheiße draufkommen.
Ah, nee, das habe ich so nicht gewusst. Nee, mich interessiert es tatsächlich. Mhm. Ich will das auch unterstützen, ich will das hören. Ich will mir, ja, und ich fand es bedrückend.
Bedrückend?
Ja.
Also Interessanterweise hat dieser Podcast, der glaube ich schon eigentlich eher ein, also er ist, also kommt objektiv und neutral um die Ecke, aber natürlich wollen sie schon hier dieses System Till Lindemann aufdecken, auf eine gewisse Art und Weise, damit scheinen sie angetreten zu sein. Für mich waren jetzt die ersten beiden Folgen eigentlich eher so, dass ich mir dachte, wow, also das spricht jetzt alles mehr für Till Lindemann als gegen ihn.
Vielleicht rechtlich, ja. Die haben ja zum Beispiel sich gar nicht um diese K.O.-Tropfen, da sagen sie ja auch, das wird nicht bewiesen, aber rein moralisch spricht es weiterhin gegen die Band.
Gegen die Band?
Ja.
Insgesamt. Mhm. Ja. Okay, und warum? Gibt es auch eine Begründung dazu?
Nee, den muss sich jeder selber anhören.
Also komm, was in dem Podcast ja fein rausgearbeitet wird, Till Lindemann scheint sexsüchtig zu sein, er will bumsen vorm Konzert.
Ich weiß gar nicht, ob das Sex bumsen ist, wenn die andere Person nicht so richtig integriert ist und es will.
Das wollen wir mal ganz kurz nochmal
ja, aber sexsüchtig gefällt mir da eigentlich nicht.
Also okay, also dann bringen wir
es auf. Machtsüchtig oder sein Penis, er liebt ja auch seinen Penis, er möchte den immer zeigen, er hat die schöne Peniskanone ist doch wieder da.
Dass die Peniskanone wieder da ist, ist wirklich eine Überraschung, weil wir haben ja letztes Jahr auch gearbeitet.
Absolut richtig.
Und haben da ein Telefonat mitgeschnitten, das also nahelegen musste, dass die Peniskanone, die jetzt gerade wieder in Dresden zum Einsatz gekommen ist, zwischen den Beinen von Till Lindemann, also diese unglaubliche Schwanzverlängerung, mit der dann Lametta in die Fans wichst. Also die Peniskanone ist jetzt wieder zum Einsatz gekommen, obwohl sie eigentlich schon längst hätte verschrottet sein sollen. Ja, hier ist Alena Maleva. Wir hätten was zu entsorgen. Entschuldigen Sie. Ein Frosch im Hals.
Nee. Kein Problem.
Ja, aber den wollen wir nicht entsorgen. Nein, es geht um ein etwas größeres Gerät. Till, sei bitte ruhig, ne? Wegen dir haben wir das ganze Schlamassel. Also es ist ein größeres Gerät, es ist eine Kanone, um genau zu sein.
Eine Kanone? Was für eine Kanone? Spaßkanone oder?
Ja, Spaßkanone würde ich nicht sagen. Also ungefähr 3 Meter lang auf Rädern, silbern und man kann so, ja, wir benutzen die auf den, oder wir haben die bisher auf den Konzerten benutzt und man kann damit so, man hat die so zwischen den Beinen und dann schießt man so silbernes Lametta ins Publikum.
Okay, ja, ich kenne das irgendwie so, das hat es früher beim Fasching angegeben. Ne? Also,
ruhig jetzt bitte. Na? Ja, Fasching, genau. Also es ist eine sogenannte, die Bild-Zeitung hat von einer Peniskanone gesprochen, aber,
ja. Sie reden jetzt über die Kanone von Rammstein.
Genau, ja, um die geht's. Wir bringen die nicht mehr zum Einsatz und müssen die jetzt irgendwie fachgerecht entsorgen, weil die allein...
Wir reden von der Rammstein-Kanone, die sonst beim Auftritt von Lindemann benutzt wird.
Genau. Und der Transport, naja, weil wir haben die ja mitgebracht nach München, durften die da nicht zum Einsatz bringen und auf dem Rest der Tournee auch nicht. Und allein der Transport von dieser Kanone kostet über 200.000 Euro.
Okay.
Jetzt würden wir sie halt gerne in Bayern lassen und irgendwo entsorgen.
Na, irgendwo, wo steht die aktuell?
Im unten in den Katakomben vom Olympiastadion neben dem diesem schwarzen Raum.
Ja, wenn die Sachen der Transport ist, also jetzt, ich gebe Ihnen jetzt einfach einen Tipp, also ich kann die Ihnen sowieso nicht abnehmen.
Nee?
Nein, weil wir sind eine reine Müllumladestation. Wir nehmen nur Müll an, der in die Mülltonne kommt.
Wie entsorgt man denn eine Peniskanone korrekt?
Genau, das wollte ich Ihnen jetzt einfach einen Tipp geben, was Sie am besten machen. Mhm.
Aber wir haben also, halt noch, wir haben noch 12 so Zentnersäcke Sperma, also was Sperma, Lametta, halt dieses Lametta, ne?
Ja, ja.
Aber Sie müssen ja nichts trinken, ne? Und selbst wenn Sie was trinken, ist da sicherlich kein K.O.-Tropfen drin.
Nein.
Ne, das wollte ich Ihnen jetzt nur nochmal sagen. Sie sind genau richtig so, wie Sie sind.
Na, das ist schön. Und dann empfehle ich Ihnen denen zu sagen, pass auf, ich sage jetzt einfach mal, liebe Entsorgungsfirma Meier, wir überlassen euch den Materialwert umsonst plus minus null. Ihr zerlegt das Ding, aber wenn Sie das machen und Sie wirklich sagen, ich sage jetzt auch Till, und sagen, wir wollen das Ding zerstört haben, lassen Sie sich eine schriftliche Bescheinigung geben, dass Sie bei der Übergabe, dass das Ding zerstört werden muss. Weil am Ende kann es Ihnen passieren, das Ding wird von irgendeinem angenommen und deshalb, weißt du was, Materialwert kriege ich 500 Euro, wenn ich das Ding irgendwo jetzt verscheuere, weil es gibt immer eine auf Deutsch gesagt, ein Idioten, der es kaufen will, der zahlt mir 5.000. Dann taucht das Ding irgendwo wieder auf. Und mit der Abgabe von Ihnen an den Entsorger haben Sie kein Besitzrecht mehr. Sie können hinterher nicht mehr sagen, na, das wollte ich nicht.
Also wichtig ist ja nur, dass die Peniskanone endlich wegkommt. Das ist ja auch quasi ein Bruch mit der Geschichte.
Genau.
Also ohne jetzt sagen zu wollen, dass da was wirklich dran war, aber jetzt sind die Zeiten halt so, dass man mit Peniskanonen eigentlich, man macht sich angreifbar, wenn man mit einer Peniskanone rumschießt.
Genau.
Das sind so diese komischen Zeiten auch. Ne? Es hat sich ja so viel geändert. Vor 5 Jahren hätte man mit einer Penisrakete in Weltall fliegen können. Heute darf man nicht immer mit einer Peniskanone rumschießen.
Das geht halt nicht. Ich fand das immer so geil.
Das ist doch absurd, dass man heute nicht mehr mit einer Peniskanone rumschießen darf. Also ganz ehrlich, müssen wir die Peniskanone entschrotten jetzt. Das müssen Sie sich mal vorstellen. Ich muss jetzt hier rum überall anrufen, in eine Peniskanone zu verschrotten. Ich meine, müssen Sie mal in mich reinversetzen. Was ist das? Ich meine, ich bin Studierte, den Dingen werden gut studiert, habe ich nicht, aber ich meine, das ist eine Peniskanone.
Und sehen Sie, wenn der Ganze gekommen wäre, hätte ich nie das Vergnügen gehabt, mit Ihnen zu telefonieren. Ja. Darum freut es mich fast. Also nein, wie gesagt, wenn Sie sagen, weg, ich bin Schrotthändler, da kriegen sie plus minus null. Normalerweise, wenn man sagt, okay, der zerlegt sie, Materialwert sollte sie nichts kosten, drängen sie auch drauf und sagen, pass auf, Kollege, Schrott ist ein Haufen wert, ich zahle da mal gar nichts, weil sonst kann Entsorgung kann richtig teuer werden. Na? Da würde ich sagen, pass auf, null und lassen Sie sich, wenn Sie wirklich wollen, dass das Ding nirgendwo mehr auftaucht. Nie mehr.
Ja, das machen wir. Super, vielen Dank.
Tschüss. Jo, alles klar, ciao.
Ciao, ciao. Ja, komm, kleines Späßle gemacht. Aber zurück zum Ernst. Also, dieser Podcast vom NDR von der Süddeutschen Zeitung legt da, und das hört man ja auch aus unterschiedlichen Kreisen, dass Till Lindemann also viel Sex braucht.
Mit sehr jungen Fans.
So, es kann also vor dem Konzert sein, während dem Konzert sein, nach dem Konzert und dann im Hotelzimmer nochmal.
Es sind immer sehr junge Frauen, die aber nicht einfach so irgendwo rauflaufen, gerade in die Bibliothek gegangen sind, sondern es sind immer Fans, ne?
Bleiben wir doch einfach mal dabei. Till Lindemann ist möglicherweise sexsüchtig und er ist ein Weltstar und er braucht also scheinbar an einem Konzerttag bis zu 4-mal Sex am Tag. So, dann ist es ja auch klar, und das wird in dem Podcast nahegelegt, dass er ein echt gut geöltes System braucht, um das machen zu können. Weil
das kann er nicht alleine schaffen, ne?
Und dafür hat er eben eine Castingdirektorin oder diverse Männer, die eben ihn da unterstützen. Und wenn man das jetzt mal wertfrei so sieht, er will also viel bumsen, dagegen ist er jetzt erstmal gar nichts einzuwenden. Und er muss das logistisch bewerkstelligen und dabei lässt er sich helfen. Und soweit so in Ordnung, oder?
Wenn man die ganze Geschichte von Rammstein weglässt, ja.
Soweit so in Ordnung. Und wie gesagt, dass man dann während dem Sex nicht irgendwie fotografiert werden will.
Dass man 60 Jahre alt ist und das Gegenüber 19.
Wir sind noch nicht bei der Bewertung, sondern erstmal.
Es ist keine Bewertung, es ist Fakt.
Nein,
ist
rein tatsächlich möchte ich nur sagen, es ist total logisch und nachvollziehbar, dass man hier ein System braucht, um dieser Sucht oder dieser Lust nachzukommen und dass man sich da helfen lassen muss. Und wenn das jetzt diese Hilfe dazu führen würde, dass Till glücklich ist und auch alle anderen Frauen, mit denen er dann Sex hat, glücklich wären, dann wäre dagegen jetzt erstmal überhaupt nichts einzuwenden, oder?
Nee. Naja.
So, wenn man jetzt aber mal und weiter davon ausgeht, dass Till Lindemann also möglicherweise an einem Konzerttag 4-mal Sex hat und wir dann mal nachrechnen, was für eine unglaubliche Zahl von Frauen, jungen Frauen es ist, mit denen er Sex hatte, kommen in diesem Podcast genau 2 vor. 2 Frauen von, was wollen wir denn jetzt mal schätzen?
Ich schätze da nicht.
30.000 Frauen, 40.000 Frauen.
Worauf willst du hinaus?
Naja, wenn man 40.000 Mal Sex hat mit Frauen und dann in einem investigativen Podcast 2 Frauen auftauchen, die eine Frau sagt, sie hätte mit Till Lindemann in der Halbzeit des Konzertes Sex haben sollen, hat dann aber Nein gesagt und konnte zurück in die Row Zero.
Und hatte danach blaue Flecken und wusste nicht warum.
Hatte am nächsten Tag blaue Flecken, von denen sie selber sagt, sie weiß wirklich nicht, wo die herkommen. So, und die andere Frau sagt, sie hatte mit Till Lindemann Sex, sie fand es aber nicht stimulierend, sie war nicht erregt, deswegen hat der Sex sehr wehgetan. Wenn das also das Ergebnis ist, von sagen wir 30, 40, 50.000 Mal Geschlechtsverkehr geschätzt, dann finde ich nicht, dass dieser Podcast nahelegt, dass wir es hier mit einem Monster zu tun haben.
Ich weiß auch nicht, ob das ihr Anspruch
Weinstein
war.
Oder ein Wedel oder wirklich diese unfassbare Liste von ekelhaften Arschgeigen, über die wir gerade nicht reden. Also das ist eigentlich mehr so die Wirkung, die der Podcast auf mich hatte, abgesehen davon.
Für mich nicht, für mich reicht eine Frau, absolut.
Für mich reicht eine Frau, aber...
Und ich weiß, also die sagen ja auch, so viele trauen sich nicht. So viele denken, sie sind selber schuld. Das ist ja das System. Das ist doch das System. Bei Wedel sind es Frauen, wo es 30 Jahre her ist, die jetzt 50 sind und Yogalehrerin.
Das verstehe ich total. Über so einen Typen wie Wedel muss man nicht reden. Über Weinstein auch nicht. So, du brauchst ist wirklich jedes einmal Luft holen, ist schon zu schade für solche Moralkrüppel. Aber nee, aber. Also, oder nochmal andersrum. Ich merke ja, dass dich hier etwas anfasst in diesem Podcast, was bei mir irgendwie nicht wirkt. Und ich möchte ja nicht, und ich finde es gerade ein bisschen schade, dass ich quasi so aus der normativen Männersicht argumentiere. Und
ich finde ja schon mal gut, dass du den gehört hast, weil ich glaube, den hören 90% nur Frauen. Und gerade Männern in dem Alter ist es richtig doll scheißegal.
Natürlich höre ich mir den an. Ich habe ja auch den Boateng-Podcast gehört. Und ich versuche mir dann anschließend einfach eine Meinung zu bilden. Und nach dem Podcast, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich wirklich gefragt, für was war denn der jetzt Nutze, außer dass sich eigentlich die meisten Rammsteins-Fans bestätigt fühlen müssen.
Siehst du, das habe ich gar nicht gedacht. Habe ich echt nicht so gedacht.
Genau, und jetzt erklär mir das bitte, warum fühlt eine Frau dann doch, also und ich glaube, hier geht es wirklich, und das, warum fühlt eine Frau hier jetzt das so anders als ein Mann, obwohl die Fakten ja eigentlich, also die können wir miteinander
abgleichen. Also ich finde ja sowieso immer gut, wenn das nochmal thematisiert wird, ne? Weil ja auch irgendwie immer im Raum steht, warum wird das jetzt nochmal gemacht? Das dauert lange, das zu recherchieren. Die sagen auch immer wieder, das ist super schwer. Die Leute im Musikbusiness, die trauen sich alle nicht. Siehe und liebe Grüße an Christian Scherz. Die haben Macht, die haben Geld. Und die Frauen, die waren da 18 bis 20. Vielleicht will man damit auch nichts mehr zu tun haben. Willst du da in so einem Podcast vorkommen? Und dann höre ich's und ich finde das gut, das zu hören, weil, naja, es ist auf der einen Seite bedrückend. Ich finde das toll, wie die Frau da spricht. Ne? Das ist nämlich nicht eine Frau, die sagt, ja, so und so, das wurde mit mir gemacht, sondern die ist selber differenziert, die ist klug, die sagt, sie weiß es auch nicht, sie war noch 4 Jahre jünger und so. Ich verstehe einfach das System.
Du redest jetzt von der Frau, die mit Till Geschlechtsverkehr hatte und gesagt hat, dieser Geschlechtsverkehr war alles genau. Andere als befriedigend.
Man geht so mit ihr den Weg mit, ja. Das finde ich toll.
Okay, aber so eine Frau hat doch irgendwie von Christian Scherz überhaupt nichts zu befürchten, weil du gerade diesen Namen genannt hast. Aber wenn eine Frau sagt, ich weiß überhaupt nicht, was passiert ist, aber ich gehe mal davon aus, dass ich K.O.-Tropfen bekommen habe, so, und es wird aber nicht nachgewiesen.
Schrecklich,
sie war ja bei der Polizei und es wurde nicht nachgewiesen. Ist es dann nicht auch gut, dass es einen Anwalt gibt, der sagt, nee, und ihr schreibt das jetzt nicht die ganze Zeit?
Aber davon rede ich ja gar nicht. Ich habe jetzt zu früh mit Christian Scherz angefangen. Da geht es ja um die Medien, ne? Und so viele Frauen.
Ja, um Verdachtsberichterstattung und ob es nicht wirklich richtig ist, dass. Ich guck mal.
Warum muss ich mir die ganze Zeit darüber Gedanken machen, ob Till Lindemann mit seiner Sexualität umgehen kann, ob der 18-jährige Frauen dahin schleppt? Warum muss ich mich dazu
aber das musst du doch gar nicht.
Verhalten und immer wieder die Frauen irgendwie rechtfertigen und sagen, ja, wenn eine Frau mit K.O.-Tropfen, ich bin erstmal bei der Frau, weil ich denke, was für eine Scheiße, jetzt, du bist in der Situation, du denkst wahrscheinlich K.O.-Tropfen, wem erzählst du es schon mal? Wann kapierst du selber, dass da vielleicht irgendwas passiert ist? Und da ist jetzt dann eben Rammstein und
okay, was aber du gerade sagst, du bist erstmal bei der Frau ganz kurz. Traust du es mir zu, dass ich manchmal erstmal bei der Frau bin und manchmal bei dem Mann? Oder würdest du auch sagen, ich bin immer erstmal bei dem Mann?
Nee.
Aber warum bist du immer erstmal bei der Frau? Das verstehe ich nicht.
Weil ich in Sexualstraftaten einfach sehr sensibel bin.
Das hört sich jetzt so geheimnisvoll an.
Ich kann es nicht erklären. Ich glaube, zu wenig sind auch auf der Seite von einer Frau. Ist ja gerade nicht das Problem von Rammstein. Die stehen auf der Bühne, die haben ein tolles Leben. Das ist doch nicht ihr Problem.
Also wenn wir jetzt schon zu Scherz rübergehen, was ich übrigens gar nicht so blöde finde. Wir können ja erstmal hier so abbinden, dass wir es komplett ablehnen, wenn Menschen ihre Macht missbrauchen, um Sex zu bekommen. Ganz
ich lehne
egal.
Es auch ab, wenn 60-jährige Männer mit 18-jährigen Mädchen Sex haben. Das sind ja nicht Mädchen, die sich gut kennen, die irgendwie so groß geworden sind, dass sie sagen, hier, ich bin frei.
Ist es ja wieder eine Frage von Macht. Aber und klar könnte man hier jetzt auch sagen, allein ein gesunder, normaler Mann mit 60 Jahren wird nicht erregt bei einer 18-jährigen Frau, weil er vielleicht selber Töchter hat und so weiter und so fort. Aber das ist halt auch sehr naiv gedacht, weil es eben Menschen gibt.
Und wenn
es eben Menschen gibt, die nur durch Macht erregt werden. Und das ist ja auch total legitim, wenn man das konsensual ausleben kann.
Richtig.
So, aber jetzt mal, weil wir hier diese Scherzdoku ja auch angegangen, du es gerade auch angesprochen hast. Findest du es denn wirklich verwerflich, wenn der Anwalt von Till Lindemann dafür sorgt, dass nicht jeder unbewiesenes Zeug irgendwo reinrülpsen kann?
Absolut, der macht es für Günther Jauch, weil Günther wieder in irgendeinem Club gewesen sein soll mit Tokyo Hotel. Der macht es für Heike Makatsch, weil irgendwas, und der sollte es natürlich auch für Rammstein machen. Er macht es natürlich nicht für normale Menschen, die die ganze Zeit in der Bild-Zeitung irgendwie durchgenudelt werden und kein Geld haben.
Ich habe ein einziges Mal mich gegen eine Zeitung gewehrt und zwar mit Christian Scherz, und das Ding wurde schnell rausgeräumt. Und das ist übrigens ein sehr gutes Beispiel, weil es war eigentlich eine total alberne Lüge, ne? Ja, es war eine Lüge, aber es war eine total alberne Lüge, über die man locker hätte stehen können. Also es wurde auch schon so viel Scheiße über mich erzählt, da hätte ich da eigentlich auch direkt einen Haken dahinter machen können. Aber die Aussage war, damals bin ich bei Fritz rausgeflogen, die Aussage war, dass ich selber Demonstrationen organisiere, um mich da quasi wieder ins Spiel zu bringen.
Da wolltest du nicht, dass du der Nappel
bist,
ne? Nee,
und das fand ich so wahnsinnig peinlich, und es stimmte halt hinten und vorne nicht. Und dann, habe ich bei Christian Scherz, der damals noch nicht so ein berühmter Anwalt war, angerufen, und der hat das dann halt geregelt.
Du, ich wäre auch total froh, wenn ich berühmt wäre und, was weiß ich, Geld hätte und mein Ex-Mann gerade mein Zimmer hier zertrümmert hat, dass der dann auf meiner Seite ist und erstmal sagt, das stimmt nicht, alles weg damit. Natürlich. Ich spreche das keinem ab.
Also die Scherz-Doku finde ich super. In der kommt ja auch sein...
ARD-Mediathek ist die.
Ne, sein Kollege Bergmann kommt da auch vor, der übrigens, finde ich, einen super besonnenen Mega. Und sympathischen Eindruck macht. Und da fand ich aber wirklich jetzt den Lindemann-Part gar nicht so interessant, sondern den Günther Jauch-Part eigentlich viel interessanter. Also Günther Jauch, der irgendwann mal angefangen hat, gegen alles vorzugehen, was über ihn veröffentlicht wird.
Und er hat ja das Pech, da gibt es ja 44 Kreuzworträtselzeitungen, die immer ein Cover brauchen, damit sie gekauft werden. Und da ist meistens Günther und Thea schaffen es oft drauf.
Thea ist das seine nicht die Frau. Freundin von Thomas Gottschalk?
Jedes Mal, wenn ich über Thea Jauch spreche, sagst du das.
Ja, weil ich diese Scheiße nicht lese. Also.
Aber ich.
Naja, also immerhin kennst du Thea Jauch. Also wenn ich Jauch richtig verstanden habe, dann will er gar nicht, dass
alle wissen. Ich kenne immer meistens eher die Frauen als die Männer. Ich bin über Thea an ihn gekommen.
Also warum, was macht Thea Jauch?
Ja, die wohnt in Potsdam.
Okay, also jetzt nehmen wir mal ein Beispiel. Ein so ein Schmierblatt hat eine große Schlagzeile vorne drauf gehabt auf dem Titel. Günther Jauchs Tochter schwebt in Lebensgefahr oder irgendwie sowas.
Hat Angst vor Krebs.
So, die ganze Familie, Panik. So, was war passiert? In der Schulturnhalle, die Tochter geht zur Schule, in der Turnhalle haben die das Dach neu gemacht, da war irgendwie Asbest drunter.
Es ist so ein bisschen was runtergefallen.
Also ergo ist natürlich, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Günther Jauchs Tochter Krebs hat und deswegen diese Schlagzeile, ganze Familie Jauch in Panik, irgendwie Tochter möglicherweise Krebs, bla bla bla.
Und dann sagt er aber noch, dass Leute anrufen, auch aus seinem näheren Umkreis, denken, oh Mann, uns hat das nicht erzählt, aber die neue Revue weiß es. Und sagen, warum hast du es uns nicht erzählt, ist ja schrecklich.
Ja, oder eben weiter, er sagt, man muss es deswegen auch verhindern, weil diese Leute, eine Tante Edeltraut aus Heidelberg oder so, das natürlich liest, glaubt und dann Kummer hat, sozusagen. Ne? Also es ist so seine Argumentation. Aber irgendwie, also ich finde das ja nachvollziehbar auf eine gewisse Art und Weise, aber irgendwie kommt mir Günther Jauch da auch vor wie so ein Nachbarschaftsstreiter, weißt du, so ein Streitnachbar, so ein, ich weiß auch nicht, das hat so was Hausmeisterliches, so was Deutsches, so was
für mich
Unlässiges.
Ist es so unlässig, und ich denke immer, wenn man so hinterher ist, ne, dass nichts rauskommt, also das ist ja natürlich eine Lüge.
Ach so, dann hat man was.
Dann kann man ja schon mal sagen, also das und das und das nicht, und ich will sowieso gar nichts, dass irgendwas ist, weil da 10% sind. Siehe Podcast von Tokyo Hotel. Die ihm nicht so gefallen, wenn die mal rauskommen.
Also es gibt ja eigentlich eine ziemlich gute Art und Weise, mit der Presse umzugehen, sagt man zumindest so unter Prominenten, wenn man sich selber nicht an die Bild-Zeitung wendet oder an irgendjemand, wenn man sich selber nicht vermarktet, verkauft, irgendwie Leute einlädt zu einer Hochzeit etc. etc., dann fährt man eigentlich relativ gut und kommt unbeschadet dadurch. Und ich glaube auch, dass es der richtige Weg ist. Und Günther Jauch kam mir da auch so ein bisschen, ja, wie gesagt, unsympathisch, übereifrig, unlässig, sodass man sagt, das goldene Blatt, das goldsilberne Blatt sollen sie doch entkästen.
Ich meine, man kann sich nicht reinversetzen, aber es gibt sehr viele andere Arten, damit umzugehen.
Ja. Aber ich bin mir da nicht sicher, das ist jetzt eher so ein Bauchgefühl. Da kam mir irgendwie, auch weil er irgendwie hatte Herpes und sah irgendwie unglücklich.
Du auch, aber ist jetzt fast weg, ne? Hast du abgerissen?
So. Ich rufe jetzt sofort bei Christian Schalz an.
Okay.
Dass du im Podcast erzählt hast, ich hätte Herpes. Ja gut, es war also wirklich, ich habe ungefähr einmal alle...
Ich habe ja Beweise. Ich habe Zeugen.
Ach, ich hasse es, wenn ich Herpes habe. Und ich tue alles dafür, dass die Leute es nicht merken. Ich lasse mir dann immer schnell einen Bart wachsen.
Ach, deshalb, Mann, ey.
Ja, natürlich. Ey. Was dachtest du denn, warum ich diesen Idioten...
Dann mache ich das beim nächsten Mal auch. Mal gucken, wie du das findest.
Du dir einen Bart wachsen lassen. Wie lange brauchst du denn für so einen Bart?
Wie du? 2 Tage?
Nee. Ich glaube nicht, dass du so einen starken Bartwuchs hast wie ich.
Ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum du jetzt so einen komischen Bart hast. So nicht so einen richtigen Bart.
Glaubst du eigentlich, dass an irgendeiner Stelle des Körpers bei dir die Haare schneller wachsen als bei mir?
Am Arsch.
Mhm. Haben wir es doch schon. So, Herr Scherz. Und das habe ich nur rausgearbeitet. Gesagt hat sich selber.
Ja, da merkt man, dass du Jurist bist, ne? Da wäre Herr Scherz jetzt stolz.
So, also damit schließen wir. Wobei nicht ganz. Also wir sind ja auch ein investigatives
Format.
So, und deswegen wundern wir uns sehr, 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 dass Till Lindemann in Dresden aufgetreten ist. Weil wir ja eigentlich vor einem Jahr ein Telefon mitgeschnitten haben, das nahelegt, dass Till Lindemann aufgrund der Vorwürfe das Land verlässt.
Reisebüro Barning, Gruselmapparat, schönen guten Tag.
Ja, hallo Lindemann. Wunderschönen guten Tag. Ich würde gern verreisen.
Ja, wann denn?
Gerne heute noch.
Heute?
Ja, ist das ein Problem?
Das könnte, ja, Flug oder Hotel?
Beides.
Flug mit Hotel, haben Sie eine bestimmte Richtung?
Also Bangladesch, Guatemala, Iran, Kasachstan, Kuba oder Philippinen?
Ach so. Wir machen es immer, wenn die... Und wann wollen Sie zurück?
Na, kein Rückflug.
Ach so, wenn Sie nur einen Flug wollen. Flüge buchen wir nicht.
Ich habe ja gesagt, kein Rückflug.
Ja, aber wir buchen nicht nur den Flug. Also nur Flüge buchen wir nicht.
Nee, ist mir ja klar. Aber Sie sagen, Sie buchen keine Flüge und ich sage, ich brauche keinen Rückflug. Da sind wir doch im Geschäft, oder?
Das heißt, Sie wollen einen Hinflug mit Hotel?
Genau. Open End.
Ja, aber ich muss ja eine Dauer eingeben für das Hotel.
Und dann nehmen Sie erstmal die längste Dauer, die Sie eingeben können. Also in Bangladesch, Guatemala, Iran, Kasachstan, Kuba oder auf den Philippinen.
Da muss ich gucken, ob wir da überhaupt was finden.
Ja.
Philippinen. Hm. Wie viele Personen? Sie alleine?
Alleine, ja.
Wann soll es denn spätestens losgehen? Weil ab eine Woche vorher geben eigentlich die Reiseveranstalter ihre Kontingente zurück.
Naja, das ist mir egal.
Das ist Ihnen egal, auch wenn Sie erst am 30.06. fliegen.
Nein, also das ist mir nicht egal. Aber ich würde gerne heute fliegen, spätestens morgens, so früh wie möglich. Also die Staatsanwaltschaft
ermittelt ja schon. Also heute kriegen wir definitiv nicht mehr hin.
Okay. Wann denn frühestens?
Muss ich mal gucken. Ich würde mir das jetzt notieren und Sie zurückrufen, so schnell wie möglich.
Wissen Sie, wir können auch andere Länder machen. Mir geht es jetzt nur darum, das sind die Länder, die ich jetzt mal hier kurz recherchiert habe, bei denen es kein Auslieferungsabkommen gibt.
Bei denen es kein Auslieferungsabkommen gibt?
Genau, ja. Bangladesch, Guatemala, Iran, Kasachstan, Kuba, Philippinen.
Nee, tut mir leid. Da sind wir raus.
Inwiefern?
Da müssen Sie sich leider an ein anderes Reisebüro, wenn es da irgendwie gibt, von wegen, da gibt es kein Ausreiseabkommen mit denen und so.
Wie meinen Sie das
da
jetzt?
Da sind wir raus, da können wir Ihnen nicht weiterhelfen.
Aber,
Die Verantwortung übernehmen wir nicht.
Ach so, nein. Die Verantwortung übernehme ich ganz alleine. Also wie gesagt, wenn wir in Bangladesch, Guatemala, Iran, Kasachstan, Kuba oder auf den Philippinen...
Also Iran, Kasachstan können wir sowieso nicht. Kuba könnten wir eventuell gucken.
Ja, super. Kuba ist gut. Da kennt man uns auch.
Denke ich mir.
Da können wir noch das eine oder andere Konzert noch veranstalten. Das wäre gar nicht so doof, mein Gott. Also wirklich, ich habe es nicht mehr nötig, aber... vielleicht ab und an mal ein Konzert.
Würden Sie mir eine Telefonnummer geben, dass ich Sie zurückrufen kann?
Klar. Das ist die 0151
ja.
20 16:22. Mein Name ist Lindemann und ich würde, wie gesagt, ASAP nach Bangladesch oder Guatemala oder auch gerne nach Kuba reisen, alleine.
Aber die Telefonnummer, ist die nicht ein bisschen kurz? 051-20-16-22?
Genau. Lindemann.
Alles klar.
Und wann kriege ich von Ihnen Bescheid? Also es drängt, wie gesagt, ein bisschen. Ich sitze so ein bisschen auf heißen Kohlen.
So schnell wie möglich. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Wenn jetzt ein Kunde kommt, dann muss ich den natürlich zuerst bedienen.
Naja, na klar, das ist klar. Also, ja. Sie wissen aber schon, mit wem Sie sprechen, ne?
Nein.
Na, hier spricht Till Lindemann von der Band Rammstein, weil Sie jetzt gerade sagen, wenn irgendein Kunde kommt. Also ich bin ja jetzt nicht...
Björn Höcke muss 13.000 Euro bezahlen, hat eine Geldstrafe bekommen.
Aha, gut.
Mhm. Der hat nämlich vor, ich glaube, 2 Jahren bei irgendeinem Rede, einem Vortrag, den er wieder gehalten hat, alles für Deutschland gesagt. Das ist ja in bestimmten Kontexten verboten,
ja,
weil Adolf, ja, der sogenannte Adolf Hitler, das öfter gesagt hat. Und jetzt war vorm Landgericht in Halle der Prozess.
Also übrigens nochmal für die etwas Blöderen unter euch. Also man darf sagen, alles für den Dackel, alles für den Club.
Aber das dabei muss man lispeln. Alles für den Dackel, alles für den Club, ey.
Das macht man heute nicht mehr.
Und das ist ein Zitat.
So, aber alles für Deutschland.
Alles für Deutschland nicht.
Nee. Aber alles für den Dackel schon. Deutschland
alles
nicht.
Alles für Deutschland
also,
nicht.
Es ist halt jetzt wirklich schwierig, weil es fängt ja beides mit D an. Dackel ja, Deutschland nein.
Richtig. So weit, so gut. War jetzt Höcke nicht begeistert, ne? War, glaube ich, am Mittwoch.
Aber weißt du, was ich auch interessant finde? Wenn jetzt Hausmeister Krause bzw. seine Kumpels immer gesagt hätten, alles für Deutschland, alles für den Club.
Alles für den Dackel, alles für Deutschland, alles für
Adolf
den Club.
Adolf Hitler aber gesagt hätte.
Alles für den Dackel.
Alles für den Dackel. So, dann
wäre jetzt alles für den Dackel verboten.
Dann wäre heute alles für den Dackel verboten und dann würde Björn Höcke auch, selbst wenn er keinen Dackel hätte, wahrscheinlich sagen, alles für den Dackel, alles für die AfD.
Ja, jetzt kommt aber Katie Hummels ins Spiel. Ja, also erstmal liebe Grüße an Mats Hummels, der ja nicht mitspielen darf.
Ja, gut so.
Und Goretzka auch nicht, der tut mir leid.
Ich brauche keine Nationalspieler, die besser aussehen als ich.
Goretzka?
Hummels.
Hummels sieht besser aus als du?
Ja.
Nein.
Doch.
Kathi Hummels sieht auch nicht besser aus als ich.
Doch.
Jedenfalls, nein.
Doch.
Nein.
Doch.
Nein. Hat die einen Tag später, wollte sie so ein bisschen Werbung für Fußball machen, da wusste sie auch noch nicht, dass ihr Ex-Mann nicht im
also,
Kader ist.
Das muss ich jetzt richtig stellen. Selbst dein behaarter Hintern sieht besser aus als Kathi Hummels Gesicht. Die sieht so ordinär aus. Der ist wirklich, da ist er nix. Da ist er gar nichts.
Nee.
Also du hast so viel Charakter, so viel Charakter.
Ja. Nase. Richtig. Mir hat neulich jemand gesagt, Mann, du bist ja alt geworden. Da habe ich mich auch gefreut.
Wer sagt denn sowas?
Bei Radio 1.
Ey, ist das wirklich, das ist unverschämt.
Das ist unverschämt. Und Kathi, ne, ist jetzt im Fußballfieber, bald geht's ja los und postet eine Story. Oh, ich freue mich schon. Und dann schreibt sie, das wird ein grandioses Erlebnis, alles für Deutschland.
Auch 13.000 Euro.
Ja, nee, aber...
Ihre Follower haben nicht geklagt, ne?
Die wussten das im meisten Fall gar nicht. Die haben Applaus-Smileys hingeschickt, aber ein paar haben gesagt, hast du das gestern mit Höcke mitbekommen?
Aber ich meine, bei Kathi ist doch eigentlich alles für den Ludwig, oder?
Alles für Lulu.
Alles für Lulu, ne?
Ja.
Ja, nur keine Zeit. Ansonsten
keine Zeit,
alles.
Aber alles für Lulu.
Alles für Lulu.
Mann, scheiße. Ich muss diesen Sprachfehler jetzt mal wieder rausnehmen, das ist ja gemein.
Das ab 17 Tagebuch.
Mein liebes Tagebuch, ich vermisse unsere täglichen Folgen. Einmal die Woche am Mikro reicht mir einfach nicht. Ich habe Entzugserscheinungen. Meistens fängt es schon sonntags morgens an mit leichten Schwitzen und Reizdarm. Ab Dienstag muss mich Katrin in meinem Zimmer einschließen, damit ich nicht einfach zum Mikro laufe und losbrabbel. Dann liege ich auf meinem Bett und brülle und kratze mich. Katrin wirft dann schnell eine Banane in mein Zimmer, in die ich reinmoderieren kann. Das hilft. Aber meistens nur kurz. Spätestens nachdem ich die Banane gegessen habe, fange ich an zu schwitzen, schreie, reiß mir die Klamotten vom Leib, rubbel mir ein und moderiere in meinen Ständer. Ein Mikrofonständer. Oh Gott, es ist alles so würdelos. Katrin fehlt die tägliche Arbeit auch. Sie lässt sich nicht mehr gehen. Ihr Body ist top gestylt, der Haushalt blitzt und blankt und die Kinder haben neuerdings Manieren. aber ihr Selbstwert ist im Keller. Ich will keine Hausfrau sein, brüllt sie, und schon gar keine gute Mutter. Ich will nichts Nützliches tun. Ich will täglich einen Podcast moderieren, verdammt noch eins. Dann verflucht sie ihr Leben an meiner Seite, den Tag, an dem sie mich kennengelernt hat, stellt sich vor meine Schlafzimmertüre und tut so, als wenn sie ein Mikrofon einpegeln würde. Mic check, one, two, one, two. Mic check, one, two. Das gibt mir dann regelmäßig den Rest. Ich kratze auf Turkey mit meinen bloßen Fingern die Raufasertapete von der Wand und tapeziere sie neu. So geht das alles nicht weiter. Katrin und ich müssen unser Rollenbild überdenken. Warum verzweifle ich nicht am Haushalt und den Kindern, während sie die Tapete an die Wände bringt? Na, und dann ist ja zum Glück schon wieder Freitag. Endlich raus aus meinem Zimmer. Ich renne nach Kotze und Kot stinken in unser kleines Podcast-Studio und lecke die Mikros ab. Dann stelle ich die Uhr. 70 Minuten moderieren. Keine Minute länger. Ich habe Angst vor der goldenen Show. Und schwupp geht es los. Ab 17, Folge 2879. Let's go! Und ab Samstag fange ich dann schon wieder an, leicht zu schwitzen.
Das war das Ab 17 Tagebuch.
Meine ehemals allerliebste Modemarke ist pleite und ich glaube nur wegen mir.
Lass mich
mir
raten. Wie heißt es denn? So rote Buchstaben, nee, ist Fressnapf. Gleich habe ich es. KDI, gibt es sowas? Oder
NKI, frech, ey, da kostet ein Pulli und eine Jogginghose zusammen 99 Cent.
Ja, und ist es nicht deine Lieblingsmodemarke?
Die gab es noch nicht, als ich jung war, da hätte ich so einen Zuschlag in allen Farben.
Okay, was gab's damals in Sachsen-Anhalt?
Dafür musste man fahren, Das gab es nicht bei uns in der Stadt. Das
ah, ich weiß es, natürlich, Esprit.
Alle Ossi-Frauen hatten Esprit an.
Ja, natürlich, klar.
Ich hatte doch diese wunderschöne weiße Hose, du erinnerst dich. Da hast du mich ja mit am Anfang, das war so die ersten Mal, dass wir uns gesehen haben. Und da hast du ja dann zu Thomas Vogel, mit dem du moderiert hast, gesagt, naja, so eine scheiß Hose.
Das Trauma sitzt immer noch tief, ne?
Ja, na, und ich fand aber gut, dass nur die Hose war. Der Rest hat dich ja anscheinend nicht so abgeturnt.
Also konkret die Geschichte, Thomas Vogel würde man heute wahrscheinlich auch nicht mehr machen, hat gesagt.
Das mal, so würde man nicht mehr nennen,
dachte ich. Wir haben eine neue Praktikantin. Und die sieht rattenscharf aus, hat er gesagt. Na, wie man unter
Männern
halt so.
War eine andere Zeit.
Ne, war eine andere Zeit und wie man halt so. Und dann irgendwann mal tänzelst du da vom Radiohaus in Richtung Kantine.
Lecker zum Senfeier essen eins.
Und dann sagt er, die ist es. Und was sehe ich? Eine
was
Frau
denn?
Mit einer weißen Esprit-Hose.
Ja.
Ja. Sorry.
Und ich habe sehr, sehr lange danach noch Esprit-Sachen getragen.
Sorry.
Es war so ein bisschen eine Mode, nee, eine bunte sorry. Mode.
Naja,
für
ich überlege mir die ganze Zeit, Benetton waren das andere. Ne? Man, bei uns war, als die Popper in Mode kamen, ne? Also ich war da ja nie mit dabei, konnte es mir auch nicht leisten. Wir haben ja auch kein Begrüßungsgeld bekommen im Westen.
Na, ihr Arm.
Ne? Da haben sich die Leute dann entschieden zwischen Benetton und Esprit und ich glaube, die Jungs haben mehr Benetton genommen.
Das ist
und
ja viel zu teuer. Benetton-Pulli hätte ich auch gerne gehabt.
Und die Frauen Esprit und das waren dann so gedeckte Pastell, rosa, Pullover, Polunder, weiße Hosen, quietschgelb, so diese Farbtöne waren das. Und einfach nur ekelhaft. Und das waren Menschen, die auf Rollern rumgefahren sind.
Benetton,
und,
ne?
Ja, Esprit auch.
Das hatten ja keine Männer an, Esprit.
Nee, sah ja, die Männer hatten vornehmlich Benetton an, die Frauen aber auch teilweise. Und die Frauen hatten aber irgendwie
Esprit. Aber Esprit war nicht Pastell, Esprit war knallig.
Scheiße aus ohne Ende, wirklich scheiße aus ohne Ende. Und die Frisuren und alles war einfach zum Kotzen. Und dann, wie gesagt, gucke ich da zum Fenster raus und sehe eine Frau in der weißen Esprit-Hose.
Und da war es um dich geschehen. Vielen Dank, Esprit. Das hat schnell geklappt. Ja.
So, und dann hat es so fast noch ein Jahrzehnt gedauert, bis wir zusammengekommen sind, ne?
Drei Jahre.
Und
jetzt denkst du an die weiße Hose und da stotterst du schon wieder.
Und was ist jetzt passiert mit Esprit?
Ja, kauft keiner mehr.
So.
Und ich glaube, wenn so Influencer oder was weiß ich was oder ich das wieder tragen würden, aber es hat irgendwann aufgehört.
Aber Benetton ist doch immer, und hatten die nicht irgendwie so einen Skandal, so Skandal?
Immer mal wieder HIV und so in den 90ern.
Das hat denen nicht so wirklich geholfen, oder? Jetzt so im Nachhinein.
Nee.
Das ist echt interessant. Da muss ich mich noch mal ein bisschen reinwählen. Alles, was ich mit Benetton gerade verbinde, ist Michael Schumacher, Formel 1, Erfolg. Ansonsten diese Werbung, die ich ich weiß nicht, irgendwie unangenehm fand und keine Ahnung, gibt es die denn überhaupt noch?
Die gibt's noch, habe ich neulich am Kudamm gesehen, aber habe mich auch gefragt, wer trägt das? Mich hat das nie interessiert, war mir auch zu teuer.
Okay,
also. Und zu lackaffig.
Tschüss Benetton und grüß mir den Fitze.
Tschüss Esprit.
In diesem Sinne, tschüss Esprit und grüß mir den Fitze. So, es gibt ein weiteres Verbrechen hier aufzuklären in der Familie. Wir haben ja letztens erzählt, dass Katrin, als ich im Borchert war, Abendessen.
Ich kann nicht glauben, dass du es jetzt erzählst.
Doch. Als ich im Borchert war, Abendessen, was hatte ich gerade nochmal? Ein Entrecote, ein schönes mit Spargel und Pipapo und Blabla.
Ja.
Da wurde unser Haus hier angegriffen im Prinzip. Also.
Wenn mir die Kehle durchgeschnitten wird, zwinge ich dich dazu, die ganzen Podcast-Aufnahmen zu hören. Das musst du jetzt schon, schreibe ich mein Testament.
Als ich aus dem Borchert dann rauskam, waren, glaube ich, 17 Anrufe auf meinem Handy und Sprachnachrichten. Hier sind Einbrecher im Haus, bitte ruf doch jetzt endlich zurück, ich rufe jetzt gleich die Polizei, ich gehe zum Nachbarn, etc., etc. Also ich bin dann natürlich mit vollem Karacho nach Hause gefahren. Gut, ich habe mir noch ein Fahrbier geholt bei der Aral und und war gleich sogar noch in der Waschanlage. Ja. Musste mal wieder sein. Wie dem auch sei, als ich dann irgendwie 3 Stunden später zu Hause ankam, war hier alles ruhig und hast geschlafen und war alles gut. Und ja, ich habe dir dann ja auch am nächsten Tag gesagt, mach dir keine Sorgen.
Du hast so getan, als würdest du dich gar nicht jucken. Und jetzt kommen wir zu der nächsten Nacht, ne?
Ja, beschreib du doch mal.
Wann war denn das? Vor 4 Tagen? Mhm. Ich wache auf, weil du in meine Tür kommst. Du hattest nur eine Schlüpper an, ja. So weit so normal. Mhm. Und in der rechten Hand hattest du das größte Messer, was es bei uns im Haus gibt.
Und jetzt meine Frage an dich.
Nein, es geht ja noch weiter.
Nee, aber meine Frage ist, dachtest du in dem Moment, mein Mann ist betrunken und will mich jetzt umbringen?
Nee.
Also du hattest gar keine nicht. Angst vor mir.
Ich hatte Angst davor, dass du Angst hast, weil das passiert nicht so oft.
Okay, aber jetzt erstmal ist es doch eigentlich ein schöner Vertrauensbeweis von dir.
Wenn ich mit dem Messer da reinkommen würde, würdest du denken, ich will dich umbringen.
Ja, wirklich. Nee, wirklich. Ich traue dir das zu. Ich habe sogar schon mal darüber nachgedacht, was ich machen würde, wenn du mich mit dem Messer angreifen würdest.
Nein, dann wärst du tot.
Nee. Und ich weiß ganz genau, und da sind wir, als ich darüber nachgedacht habe, sind mir beinahe selber die Tränen gekommen vor Rührung, weil ich würde dich entwaffnen, dann würde ich dich in den Arm nehmen und streicheln und sagen, du pass auf, ich lasse dich jetzt einfach von der Polizei abholen.
Süß. Hast du schon 3-mal hier im Podcast erzählt?
Nein. Ich würde wirklich sagen, komm, jetzt schläfst du heute mal in meinen Armen. Und,
Moment mal, sage ich, ich bin sauer, ich wollte dich umbringen.
Ja, ja.
Ich will doch nicht in deinen Arm schlafen, ist ja toxisch.
Und am nächsten Tag würde ich sagen, für dich und für uns und für die Familie,
wir sagen's keinem.
Machst du jetzt so ein Gewaltbewältigungsseminar. Und wenn du das alles schön gemacht hast, dann ist wieder gut.
Ich will nicht, dass alles gut ist. Ich will, dass du tot bist.
Und ich darf zur Basketball-Euro. So. Und,
also da wurden meine Bedürfnisse gerade gar nicht gehört. Da ging es gerade viel um dich.
So, also aber du hattest keine Angst.
Ich hatte keine Angst, aber ich bin sehr schnell aufgestanden. Und ich hasse es, dass ich dann auch nur einen Schlüpper und ein Hemd anhabe. Weil wenn hier jemand im Haus ist, würde ich gerne angezogen sein. Es ist aber sehr warm da oben.
Das hat meine Großmutter immer gesagt. Es ist mit ein Grund, warum man saubere Unterwäsche tragen muss, weil man nie weiß, wann man vom Bus überfahren wird.
Das ist für mich aber was anderes, weil ich könnte eine vollgeschissene Schlüpper anhaben hier für den Einbrecher. Ich will für den hier nicht noch gewaschen sein. Mir geht es darum, ich möchte angezogen sein und bedeckt.
Warum?
Wenn es ein Typ ist. Warum?
Ja, warum?
Was fragst du denn heute so komische Sachen? Das ist doch nachvollziehbar, ja, wenn hier ein Typ drin ist. Ich weiß nicht, was das für ein Typ ist. Ist es ein Sexualverbrecher?
Ja gut, aber in der Badestelle letztens am Herrentag warst du auch blank gezogen, bist dann schwimmen gegangen. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen so einem Suffkopf an der Badestelle und jemandem, der hier
dass ich freiwillig
meine Diamanten stehlen will?
Ich kann nicht mehr.
Ja doch.
Schade, dass mein Podcast keine Musik spielt. Im Radio könnten wir es jetzt tun. Und los.
Erklär es mir doch einfach.
Ich erkläre dir das nicht.
Also,
ich erkläre doch nicht ständig dir, das muss ich dir noch nicht erklären.
Doch.
Das ist jetzt deine Aufgabe.
Hier bricht jemand ein, weil er weiß, der Tommy Walsh ist ein reicher Mann, dem stehle ich jetzt die Diamanten. Und dem ist es sowas von wurscht, ob du mit Reimstreifen auf dem Schlüpper
oder
im Ski-Overall da runterkommst.
Weißt du was? Das wäre mir so scheißegal, wenn das wirklich jemand wäre, der denkt, hier ist Geld und Laptop. Kann er alles mitnehmen? Das glaube ich ja nicht.
Aber du meinst in deiner Egozentrik, du bist der größte Schatz hier im Haus, ja? Und deswegen möchtest du nicht in Unterhose hier rumlaufen.
Nee, ich kann aber nicht sagen, was ich glaube.
Aber so verpeilt. Also ich würde, warum denke ich denn nicht, hier kommt irgendjemand, weil er mich nackt sehen will? Oder weil er mich streichen will?
Das denke ich auch nicht. Ich, ich kann nicht sagen, was ich denke, weil dann, wenn es irgendwann so ist, vielleicht hat es auch politische Gründe. Wir haben nicht nur Freunde hier, ne?
Ja. Also ich stehe jetzt, wie gesagt, mit dem Messer in der Hand bei dir im Schlafzimmer und sage folgenden Satz.
Hast du was gesagt?
Ja.
Komm mal mit
runter. Ich habe gesagt, kannst du es dir...
Nein, wir sind erstmal runter. Komm mal mit runter.
Nein. Der erste Satz, den ich dir gesagt habe, kannst du es dir irgendwie erklären, warum gerade die Tony-Box angegangen ist?
Was habe ich dann gesagt?
Hä, was? Die Tony-Box, Schneewittchen. Es ist gerade Schneewittchen angegangen.
So, lustig, dann das haben wir gar nicht. Das ist jetzt krass. Wir haben nicht Schneewittchen.
Ja, was, Schneeweißchen oder was? Irgendein Märchen ist angegangen. Ich bin wach geworden, weil auf einmal ein Märchen aus dem Kinderzimmer losdonnert. Und
da hast du gedacht, jetzt hole ich mir mal ein Messer.
Ja, dann bin ich runtergegangen. Nee, ich bin aus dem Bett gesprungen, dachte mir nämlich, also wenn man die Figur auf die Tony-Box legt, dann hat er das Haus noch nicht verlassen. So, renn runter, aber seh nichts. Dachte mir, okay, er ist noch irgendwo im Haus. Schnapp mir, übrigens auch fies, dass ich sofort von dem Mann ausgehe, ne? Schnapp mir ein Messer und renn sofort von Zimmer zu Zimmer. Dann bin ich erst zu dir hochgekommen, als ich quasi, ne, safe, clean, oder was man da immer so sagt, wenn man so von Raum zu Raum geht, sagt man zum Kollegen immer sauber, oder irgendwie sowas.
Aber du hattest aber das Messer so gesagt, in der sauber. Hand, ich gucke ja solche Filme nicht, aber du hast es oben in der Hand gehabt, neben deinem Kopf.
Ja, natürlich. Ja, natürlich.
Es war für mich traumatisierend.
Tut mir leid, aber ich wollte auf alle Fälle, ich war voll im Einsatz.
Ja, so. Dann sind wir beide runtergegangen.
Und dann habe ich dir die Tony-Box gezeigt und dann hast du gesagt...
Kann wahrscheinlich
schon mal passieren. So, dann habe ich die Figur auf die Tony-Box gesetzt, das Märchen ging wieder los und dann hast du gesagt, oh, das ist mir jetzt zu gruselig, mach die da wieder runter.
Ja, weil da nachts da was, es war doch selber gruselig für dich. Du bist davon wach geworden, hast dir ein Messer geholt. Für mich darf es nicht gruselig sein, oder wie?
Ja, aber nicht, wenn es, also, wie dem auch sei. Wir haben es ja dann gegoogelt am nächsten Tag. Und
ich habe alles nachts gegoogelt und nicht mehr geschlafen.
Mhm.
So viel dazu.
Und das Ergebnis war, eine Frau...
Eine verrückte andere Frau hat gesagt, die ist schon mal nachts angegangen, aber eigentlich...
Die Tony-Box.
Gehen die nicht nachts an.
Die Tony-Boxen.
Die gehen nicht alleine an.
Also jetzt...
Ganz kurz, falls jemand zuhört, der so eine Tony-Box hat, genau. Wo es schon mal passiert ist, bitte ab 17 Podcast heißen wir.
Würde
bei
Katrin
Instagram
ungemein beruhigen.
Ist das bei euch schon mal passiert? Ich brauche wirklich, und das verstehe ich jetzt, warum Leute brauchen, dass es aufgeklärt wird, um wieder zu sich zu kommen.
Sache ist doch aufgeklärt.
Es ist nicht aufgeklärt.
Die Kack-Toni-Box ist angegangen und das war's. So, haben wir noch was? Ist noch was passiert? Also
du bist ja Thailand-Fan, ne?
Thailand, ja.
Thailand-Fan. Wir waren leider schon eine Weile nicht mehr da.
Ja.
4 Jahre an der Zahl. Kannst du dich noch dran erinnern, als wir beide mal im Taxi saßen und du sehr...
Taxi oder Tuk-Tuk?
Im Taxi.
Mhm.
Es war ein abgeschlossenes Auto und ich gesagt habe, ich habe irgendwas über den König gesagt.
Ja.
Der König, das alte Furzventil,
mhm,
oder so. Und dann hast du super ernst gesagt, ey!
Lass es, ja, weil man für sowas eingesperrt wird in Thailand. Und ich verstehe auch den pubertären Spaß nicht. Also erstens... Ja.
Ja, weil du selber adlig bist, kannst du es nicht verstehen.
So, es ist, mach doch einfach. Ich meine, da fehlen mir jetzt die Worte. Wenn man weiß, dass man für sowas ins Gefängnis kommt.
Wusste ich doch nicht, weil der ein Furzventil ist.
Sowas weiß man aber, wenn man nach Thailand fährt.
Ich bin ja nicht.
Nur wirklich nicht der, der sich irgendwie akribisch auf Urlaube vorbereitet. Aber man weiß doch ungefähr, was man da im Urlaub so machen darf und was nicht. Also,
davon mal abgesehen, du hast ja dann gesagt, vielleicht kann der Taxifahrer hier in Thailand Deutsch, denn hätte ich gerne gewusst, der hätte ja 20 Jahre leben können, Furzventil hätte der nicht gekannt als Wort.
Das ist auch so, das finde ich auch so naiv, im Ausland immer Deutsch zu reden, davon auszugehen, dass es keiner weiß. Und bei dir geht es ja meistens schon am Flughafen in Berlin los, da fängst du ja schon an rumzutrompeten, denkst ja, es sind alles Ausländer, die können kein Deutsch. Es ist wirklich, tut mir leid, ich habe mir so vorgenommen,
naja,
in diesem Jahr nicht mehr, guck mal, jetzt mal ganz im Ernst, um was geht's mir denn eigentlich gerade ganz zentral? In meiner spirituellen Reise. Ich möchte mich nicht separieren von euch allen anderen. Ich möchte mich nicht erheben. Ich möchte bei euch bleiben. Aber was ist im Moment los? Jeder Mensch hat 6 Wurzeln. Liebe, Hass. Gegenteilige Wurzeln. Die eine Wurzel ist Liebe, Großzügigkeit haben wir und natürlich Weisheit. Und auf der anderen Seite Hass und Gier und Verblendung. Und bei mir wird im Moment nur Hass, Gier und Verblendung
gefeuert. Was nochmal, Verblendung?
Verblendung, Blödheit, Beschränktheit, also Verblendung.
Geil, dass ich das frage, ne? Das ist es ja dann, wenn man das nicht weiß.
Naja, es ist Gegenteil von Weisheit. Und ich kämpfe gerade so hart, weil ich so struggle mit meinen Mitmenschen, da dran zu bleiben. Was ich jeden Tag moderiere, ich 15, 17, 18 Kilometer einfach weg, um dran zu bleiben. Liebende Güte, Wirklich, ich liebe euch alle.
Wie bist du denn da jetzt hingekommen? Vom Pforzventil kommst du zum Buddhismus.
Ja, weil ich mir ja auch vorgenommen habe, dich zu lieben und auch in dieser Sendung hier zu lieben. Aber so ein Zeug. Also wirklich, da werde ich irre.
Ich habe eine Geschichte eingeleitet.
Ja, aber dann ging es weiter, dass du im Ausland ständig Deutsch rumtrompetest und dass du in Thailand den König beleidigen willst. Und demnächst sind wir wahrscheinlich noch in irgendeinem Reservat und dann wirst du dir...
Mir wird schon was einfallen.
Machen oder sowas.
Das ist frech.
Wieso?
Das würde ich niemals machen.
Ach, das denn nicht? So weit reicht die Bildung.
Das ist ja wohl klar, das ist wohl ein...
Ach komm, es gibt hier
der thailändische König ist ein Pforzventil, davon mal abgesehen, da bin ich mir sehr, sehr sicher.
Das ist doch dieser andere Freak, der da in Deutschland so ein Unwesen treibt.
Na, der auch. Aber der thailändische König, also zu lachen haben die nichts. Das ist ein richtiger Bleppo. Und aber vielleicht hast du, also vielleicht kommen jetzt noch tolle Argumente für ihn, dass er keins ist, denn ein Brite hat im Internet, nachdem er in Thailand in irgendeinem Restaurant essen war, das Restaurant bewertet. Kannst du also Sterne abgeben? Dann hat er gesagt, schmeckt wie Moppelkotze. Und nur einen Stern geben. Der wurde jetzt verhaftet von der Regierung.
Weil?
Das ist Rufmord. Das ist der Herr Scherz.
Ich mich schon wieder, ich mein,
das ist der Herr Scherz.
Wie kann ich dich denn ernst nehmen?
Der thailändische Christian Scherz, der sagt denn, Moment mal, das Restaurant, da hat der König schon mal gegessen, das war lecker.
Eine unglaubliche Anmoderation, eine Wahnsinnsschleife über den König und so, treibst mich in den Wahnsinn und dann kommst du dazu, dass man in Thailand keine gehörte das Restaurant im König.
Nein.
Also, was sollte dann die ganze Anmoderation?
Die Regierung vom König ist da eingeschritten, weil er da schon mal happy gemacht hat und er fand's lecker.
Weißt du, was mir manchmal hilft? 10 Sekunden auf meine Füße zu gucken. Und zu atmen.
Aber ist doch krank. Stell dir mal vor, wir waren hier im Restaurant in Bernau. Wir bewerten das und dann sagt Olaf Scholz, ey, die spinnen wohl ins Gefängnis mit denen.
Und weißt du, was noch hilft? Einfach nur ich bin. Ich bin.
Übrigens.
Darf ich das mal ganz kurz ausführen? Oder
ja.
Also ohne die Unterbrecher rauschen. Einfach mal ich bin. Ich bin. Ohne zu sagen, was du bist, weil ich bin. Das verbindet uns alle, weil du bist auch. Wir alle sind. Ich bin. Einfach, um wieder zu dir runterzukommen auf dein Niveau. Ich bin. Sie ist auch. Ich bin. So. Jetzt höre ich dich wieder lieb. Aber wenn wir schon dabei sind, vorgestern hatte ich eine schöne Erkenntnis.
Oh. Du, her damit.
Ja, aber es war wirklich eine schöne Erkenntnis. Und zwar bin ich auf den Steg gegangen mit einem schönen Glas Valpolicella. Und dann bin ich mit dem Sub ein bisschen gefahren und habe dabei den Valpolicella getrunken. Dann bin ich in den See gesprungen, habe das Sub vor mir hergetrieben und bin hinterher geschwommen. Dann war ich am Steg. Dann habe ich geguckt, der Wind hat die Seerosen so aufgestellt. Wenn da eine Windböe reinfährt, dann stellen sich die Seerosen auf. Die meisten Enten haben jetzt zu Ende gebrütet. Da waren kleine Mutterenten mit vielen kleinen Entchen. Aber eine Ente ist immer noch am Brüten. Ich weiß auch nicht, was mit der los ist. Und dann habe ich das erste Mal nicht so sehr drüber nachgedacht, sondern ich fühlte auf einmal, wie wunderschön mein Leben ist. Und es hat sich urplötzlich zusammengefügt. Die Natur, unser Haus, meine tollen Freunde, meine wunderbare Familie, meine sexy Frau, dieses liebenswerte Porno-Bunny. Und mir war auf einmal klar, dass mein Glück auf so viele unterschiedliche Stellen verteilt ist, dass man sich überhaupt nicht so irre machen muss, wenn irgendwas mal nicht funktioniert. Es kam mir auf einmal vor, es ist mir ein Bild in den Kopf gekommen, dass mein Leben ein ruhiger, schöner, kräftiger, breiter Fluss ist. Und das, wenn mal irgendwas nicht gelingt, dann ist es wie ein bisschen Wasser, das in so einem kleinen Bach wegmeandert. Mhm. Aber das stört den großen Fluss überhaupt nicht.
Einen Tag danach hast du es, glaube ich, noch mal so gefühlt, weil da habe ich meine Tochter vom Hort abgeholt und sie hat ihrer Freundin erzählt, weißt du, was mein Papa gestern gemacht hat? Wir waren auf dem See, dann hat er sich Rotwein über den Kopf geschüttet und über den neuen Pullover, dann hat er das Glas in den See geworfen und hat gesagt, alles ist scheißegal.
Gut, das hatte eine andere Vorgeschichte und eigentlich wollte ich da eher in meiner Tochter ein Gefühl wecken, weil sie schon die ganze Zeit wieder, nein und hier und jetzt ist das Paddel weg und wenn wir dann und dann kippen wir um und dann ertrinken wir alle und was sollen denn jetzt die Leute denken Und dann, richtig, habe ich das Rotweinglas, da habe ich meinen Rotwein geopfert, den hätte ich gerne noch getrunken. Und es hört sich natürlich so an, als wenn ich besoffen gewesen wäre. Das wäre mein erstes Rotweinglas.
Ich weiß, dass du nicht besoffen warst.
Es wäre mein erstes Rotweinglas an dem Tag gewesen. Und ich hatte meinen zitronengelben Pulli an und wir waren vor der Badestelle mit unserem Sub. Und dann habe ich den Rotwein genommen, haben wir über den Kopf gegossen. Dann war der ganze Rotwein auf meinem Kopf und auf dem Pullover. Und da habe ich gesagt, so, Tochter Nummer zwei, ist scheißegal, guck mal, jetzt gucken die. Jetzt habe ich Rotwein auf dem, sieht schön aus, guck dir das mal an, wie schön.
Ich weiß nicht, wie scheißegal das für ein Kind ist, weil da, ich wusste nicht, dass da Leute waren und du sagst, jetzt gucken die.
Ja, darum geht es einfach zu sagen, es ist scheißegal, schau mal, die gucken jetzt, wie ich mit zwei Kindern auf dem Sub bin, mir Rotwein über den Kopf gieße, ist mir alles scheißegal, ist mir scheißegal, schau mal, wie schön, ich habe es wirklich so gesagt, schau mal, wie schön der Rotwein hier auf meinem gelben Pulli. So, und jetzt ziehe ich den gelben Pulli aus, zack, den schmeiße ich jetzt ins Wasser, dann springe ich selber hinterher, bin ich hinterher gesprungen, wupp, zart, das Glas fällt runter, ja, dann fällt es halt runter, jetzt ist das Glas auch noch im Wasser.
Ist ja alles scheißegal.
Versteht ihr es endlich, es ist scheißegal. Und dann hat sie geweint und dann sind wir zurückgebracht.
Cool, wirklich cool.
So, das ist ein Podcast, liebe Freunde. Diesen Podcast muss man abonnieren. Diesen Podcast gibt es demnächst auch wieder.
Jeden Tag.
Und zwar ab, was haben wir gesagt?
Ab 3. Juni. Ich freue mich schon richtig doll drauf.
Fantastisch. Bis nächsten Freitag geht's erst.
Jetzt sind wir am Freitag nächste Woche wieder da. Schöne Pfingsten, ihr Lieben.
Ja.
Und machtet euch schön. Alles ist scheißegal.
Alles scheiße. Es ist wirklich, es ist alles scheißegal. Das Leben ist ein großer. Wir leben wirklich, unser aller Leben ist noch ganz ehrlich, das sind doch schöne, große in Wasser, in großen Flussbetten. Das ist einfach toll. Das ist nicht so schnell. Also, das war eine Schwefelfurz-Produktion in Zusammenarbeit mit Pimple Snow Productions.
Und dem RBB.
Genau.
Ab 17.